schleichende Grauen. Mein Vater war immer der fürsorglichste aller Männer. Ich weiß, dass viele meiner Freunde irgendwann einmal Probleme mit ihren Vätern hatten. Einige neigten zum Trinken und andere waren schnell wütend. Mein Vater tat nichts von all dem. Er hatte keine Probleme damit, seine Liebe zu meiner Mutter und mir auszudrücken. Er war ein fröhlicher, geselliger Mann, der das Leben und die Menschen um ihn herum liebte. Gelegentlich trank er ein Bier oder einen Cocktail, aber nie im Übermaß. Er war ein sehr zurückhaltender und moderater Mann. Ich kann mich eigentlich nur an ein einziges Mal erinnern, als er mich ungerechtfertigt angeschrien hat. Ich war jung, 10 Jahre alt oder so. Ich spielte mit meinem Freund Benjamin im Hinterhof. Wir lebten im ländlichen Simsbury, Connecticut. Und die Stadt war von Bergen und Laubwäldern umgeben. Wir unterhielten uns darüber, welches Monster in einem Kampf gewinnen würde. Die Tomaten aus Attack of the Killer Tomatoes oder die Clowns aus Killer Clowns from Outer Space. Das Gespräch war schnell beendet, als ich meinen Freund in einem sachlichen Ton sagte, dass es weder das eine noch das andere gäbe und es daher auch keine Rolle spiele. In diesem Moment drehte sich mein Freund zu mir um und sagte: Falsche Monster sind nicht so gruselig, aber echte Monster machen mir eine Heidenangst. Ich war besorgt, dass er mir einen Haufen Unsinn erzählen und mir Angst einjagen würde, aber meine Neugierde übermannte mich. Ich musste mehr über dieses echte Monster erfahren. Ich hielt einen Moment lang inne, bevor ich ihn vorsichtig fragte: Echte Monster? Wovon sprichst du? Benjamin sagte: Weißt du denn gar nichts, Mann? Hast du noch nie von dem schleichenden Unhold gehört? Ich verneinte. Und er erzählte mir die Geschichte des schleichenden Grauens. Mein Freund begann: Man sagt, dass es in dieser Gegend etwas gibt. Dass es eine Kreatur in den Wäldern lebt. Mein Vater hat mir erzählt, dass er einmal gesehen hat, wie es von den Bäumen herab ein ausgewachsenes Reh gepackt, in den Baum gezogen und mit bloßen Händen zerrissen hat. Mein Vater würde mich nie anlügen. Wie sieht es aus? Es sieht aus wie ein Mann, aber er ist so dünn, als hätte er noch nie etwas gegessen. Er hat eine alte Gasmaske auf und er keucht stark. Mir wurde gesagt, dass er ein Soldat ist, der aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkam und dessen Lunge von Nervengas verätzt wurde. Ich habe gehört, dass ein Flammenwerfer die Maske auf sein Gesicht geschmolzen hat und er sich nur ernähren kann, indem er seine Beute zu einer Pfütze reduziert und die Flüssigkeit aufsaugt. Er war nicht in der Lage, unter Menschen zu leben, also verbannte man ihn in die Wälder. Sein Name kommt daher, dass er am Wald herumschleicht und niemand weiß, dass er da ist, bis man ihn direkt hinter sich keuchen hört. Aber dann ist es schon zu spät. Wenn du ihn hörst, darfst du dich nicht umdrehen, weil er dich sonst erwischt. Am besten rennst du um dein Leben. Das heißt, er kommt zu jedem heraus, der seinen Namen ruft. Wenn du seinen Namen 5-mal rufst, erscheint er hinter dir. Ich hatte ein wenig Angst, aber ich wusste, dass Benjamin mich wahrscheinlich anlügen würde. Ich sagte zu Ben: Du spinnst doch. Den schleichenden Unhold gibt es nicht. Wenn ich ein Lügner bin, warum versuchen wir dann nicht, den zu rufen, du ängstliches Hühnchen? Ich war so wütend darüber, dass man mich einen Feigling nannte, dass ich kurzzeitig mein Urteilsvermögen verlor. Ich mag es nicht, Angst zu haben. Und es bestand die Möglichkeit, dass ich mich leicht erschrecken, mein Herz zum Rasen bringen würde. Ich rief meinem Freund zu: Wenn ich ihn rufe, dann rufst du ihn mit mir. Benjamin stimmte widerwillig zu. Und wir machten uns daran, das schleichende Grauen zu rufen, ohne dass ich wusste, dass dies eine unumkehrbare Kette von Ereignissen in Gang setzen würde. Benjamin und ich stellten uns einander gegenüber, nur für den Fall, dass er hinter einem von uns auftauchen würde. Wir begannen in einem kaum hörbaren Flüsterton: Schleichendes Grauen! Wir hielten unsicher inne, bevor wir etwas lauter fortfuhren: Schleichendes Grauen! Mein Herz pochte in meiner Brust. Schleichendes Grauen! Jetzt schrien wir praktisch. Vielleicht waren wir es, die gemeinsam riefen, aber ich fühlte mich mutiger. Wir riefen jetzt, »Schleichendes Grauen!« Ich hörte tief Luft, um seinen Namen ein letztes Mal zu brüllen, aber etwas hielt mich auf. Die Tür zu meinem Haus flog auf und mein Vater stürzte auf den Hof mit einem Blick, der an Entsetzen erinnerte, gemischt mit einem anderen nicht erkennbaren Gefühl auf seinem Gesicht. Ich würde diesen Blick viele Jahre lang nicht verstehen. Und wenn ich ihn endlich begreifen würde, würde ich mir sagen, dass ich alles dafür geben würde, ihn nicht zu erkennen. Er brüllte: Stopp! Benjamin brach in einen schnellen Sprint aus, weil er den Ton in der Stimme meines Vaters fürchtete und meinen Arsch im Grunde genommen im Stich ließ. Mein Vater packte mich an beiden Armen so fest, dass ich dachte, meine Knochen würden brechen. Er schaute mir direkt in die Augen und sagte: Sag nie wieder solche Worte. Hast du das verstanden? Tu es nie wieder! Ich habe meinen Vater meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt gesehen. Zuerst dachte ich, er sei böse auf mich, weil ich geschrien hatte. War er wütend auf mich, weil ich mit Benjamin spielte, den meine Mutter einen schlechten Einfluss genannt hatte? Ah, das stimmte. Ein paar Jahre später geriet er in die falschen Kreise und verschwand ganz von der Bildfläche. Später dämmerte mir, was diesen ängstlichen Blick meines Vaters ausgelöst hatte. Er war entsetzt. Er war entsetzt über das schleichende Grauen. Er wusste etwas, was ich nicht wusste. Hat er das Ding mit seinen eigenen Augen gesehen? Ich beschloss, dass ich der Sache auf den Grund gehen musste. Mein Vater konnte ich nicht fragen, also wartete ich ein paar Tage, bis ich mit meiner Mutter allein war, um sie zu fragen, ob sie etwas über das unheimliche Grauen wusste. Sie schaute mich verwundert an, bevor sie antwortete: Das ist nur ein alter Volksglaube hier. Es ist nur eine Geschichte, die Eltern ihren Kindern erzählt haben, als sie noch jünger waren, damit sie nicht weglaufen. Ich fragte: Hat Opa, Papa jemals die Geschichte vom schleichenden Grauen erzählt? Sie dachte einen Moment nach und sagte dann: Ich glaube nicht, dass er sie je erwähnt hat, aber wahrscheinlich. Ich könnte ihn fragen, wenn du willst. Ich verneinte. Ich musste auf eigene Faust weiter recherchieren. Ich verlor einige Jahre lang das Interesse. Ich war ja noch ein Kind und ließ mich leicht ablenken. Es vergingen 5 Jahre, bis mein Interesse wieder erwachte. Ich war damals ein Teenager und stand ständig im Wettbewerb mit meinen Freunden. Wir mussten immer beweisen, wer der Stärkste, der Klügste, der Mutigste war. Einige von ihnen prallten gern damit, dass sie tatsächlich in den Wald gegangen waren und lauthals den schleichenden Schrecken heraufbeschworen hatten. Einige schmückten die Geschichte aus, indem sie sagten, sie hätten ihn gesehen und seien entkommen, während ein oder zwei sagten, sie hätten ihm tatsächlich in den Hintern getreten. Sie wurden schnell als Lügner entlarvt. All dieses Gerede führte zu einem Wiederaufleben des Interesses an dem schleichenden Grauen. Ich begann, die Geschichten bis zu ihren Wurzeln zurückzuverfolgen. Ich fragte meine Freunde, woher sie das Märchen kannten. Die meisten hatten es von ihren Eltern gehört, die sie von ihren Großeltern gehört hatten, die das wiederum von ihren Großeltern gehört hatten. Eines Tages hatte ich Glück, als ich mit dem Großvater meines Freundes sprach. Er sagte mir: Warum fragst du nicht deinen Vater nach all dem? Er hat seine eigene Geschichte. Wenn die Geschichten wahr sind, hat er 2 seiner Freunde verloren, als er mit ihnen spielte. Er unterbrach sich und sagte: Ah, das Alter hat mich wohl zu einem Klatschmaul gemacht. Frag deinen Vater, wenn du die Geschichte hören willst. Ich versuchte, das Thema zu vertiefen, aber er antwortete nur: Frag deinen Vater! Ich wusste, dass ich meinen Vater das nicht fragen konnte. Ich beschloss, in der örtlichen Bibliothek ein wenig zu recherchieren. Ich kannte die Namen der Kinder nicht und wusste nicht einmal, was mit ihnen passiert war. Ich ging in die Bibliothek und fragte die alte Bibliothekarin, ob sie irgendwelche Lokalzeitungen aus den 60er und 70er Jahren hätte. Sie sah mich an, als wäre ich ein riesiger Zeitfresser in ihrem sonst so hektischen Leben, in dem sie hinter dem Schreibtisch saß und einen Harlequin-Roman las. Ich blieb hartnäckig und bestand darauf, die Unterlagen einsehen zu dürfen. Sie schnaubte und führte mich zurück in den Bereich, in dem die Mikrofische gelagert waren. Eine kleine Anmerkung am Rande: Die Recherche mit Mikrofiches ist keineswegs lustig oder spannend. Ich stimme von ganzem Herzen mit Filmen überein, in dem man innerhalb von Minuten über relevante Informationen stolpert. Es dauerte eine Woche, in der ich nach der Schule in die Bibliothek ging, dieselbe spießige Bibliothekarin um Erlaubnis bat, die Mikrofische zu benutzen, die mich am Ende so sehr verabscheute, dass ihr Hass greifbar war. Und dann stundenlang unermüdlich darin blätterte, bevor ich etwas fand. Ich erwartete eine Schlagzeile wie zwei Jugendliche auf mysteriöse Weise verschwunden. Aber was ich stattdessen fand, war viel grausamer. Die Leichen zweier Jugendlicher aus der Gegend wurden im Wald gefunden. Ich las den Artikel immer wieder, bis ich mir sicher war, dass der Großvater meines Freundes genau das meinte. In dem Zeitungsartikel ging es um den Fund von zwei Leichen im Wald. Die Körper waren stark verwest und sahen aus, als wären sie von Aasfressern zerrissen worden. Man konnte die Leichen nur identifizieren, indem man die Vermisstenanzeige der Eltern mit dem Fund der Leichen in Verbindung brachte. Die beiden vermissten Teenager hießen Alan und Justine. Es gab noch keine Hinweise, aber die Polizei war zuversichtlich. Die Kinder waren im gleichen Alter wie mein Vater und hatten dieselbe Schule besucht. Ich rief: Das muss der schleichende Horror sein! Er hat das getan! Plötzlich fühlte ich mich nicht mehr so allein im Hinterzimmer der Bibliothek. Es war, als würde die bloße Erwähnung seines Namens genügen, um ihn zu mir zu rufen. Ich verließ schnell die Bibliothek, aber das Gefühl, dass mich Augen beobachteten, verließ mich nicht, bis ich zu Hause ankam. Ich wollte mit meinem Vater reden, aber ich hatte Angst vor dem, was passieren könnte. Ich wusste nicht, was schlimmer war. Er könnte ausrasten und mich anschreien. Oder er könnte mir alles erzählen. Ich aß in aller Ruhe zu Abend und ging ins Bett. Ich konnte in dieser Nacht kaum schlafen. Gerade als ich mich an der Grenze zwischen Schlaf und Wachheit näherte, hörte ich etwas, das mich wachrüttelte. Ich hörte einen rasselnden Atem, der nur Zentimeter von mir entfernt zu sein schien. Schließlich beschloss ich, dass ich meinen Vater zur Rede stellen oder herausfinden musste, was dieses rasselnde Geräusch war. Meine Konfrontation mit meinem Vater verlief schlecht. In dem Moment, in dem ich seine Freunde erwähnte, verzerrte sich sein Gesicht zu einem Ausdruck purer Angst und Furcht. Und er trat so nah an mich heran, dass ich befürchtete, er würde mir mit seinen Füßen die Zehen zertreten. Er packte mich am Kragen meines Hemdes und zog mich dicht an sich, während er in einem Tonfall sagte, dem er nicht widersprechen konnte: »Das ist kein lustiges, kleines Geheimnis, das es zu lüften gilt. Menschen sind gestorben, verdammt nochmal. Ich will so ein Gerede nie wieder hören. Hast du mich verstanden?« Ich ließ die Ermittlungen über das schleichende Grauen auf sich beruhen. Mein Vater weigerte sich zu reden. Und mir wurde klar, dass ich nur durch ihn die ganze Geschichte seiner Begegnung mit dem Ungeheuer erfahren konnte, da die beiden anderen gestorben waren, sodass ich schlafende Hunde ruhen lassen musste. Ein paar Nächte lang hörte ich schweres Atmen, wenn ich gerade einschlafen wollte. Aber das legte sich schließlich. Die Zeit verging, ich machte meinen Highschool-Abschluss und ging auf ein College außerhalb des Landes. Das nächste Mal hörte ich von dem schleichenden Grauen aus dem Munde meines Vaters, als er auf seinem Sterbebett lag. Es war spät in meinem letzten Jahr im College, als ich einen panischen Anruf von meiner Mutter erhielt. Mein Vater war in den letzten Monaten in einem Hospiz untergebracht gewesen. Er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und wer sich in der Onkologie auskennt, weiß, dass die Sterblichkeitsrate bei dieser Erkrankung je nach Zeitpunkt der Entdeckung 80-90% beträgt. Mein Vater hatte sein ganzes Erwachsenenleben lang mit Geschwüren zu kämpfen oder mit dem, was er dafür hielt. Der Krebs schlich und metastasierte durch ihn, bis ihm nichts anderes übrig blieb, als auf das Ende zu warten. Ich fuhr so schnell ich konnte nach Hause und stellte fest, dass meine Mutter in einem katatonischen Zustand verfallen war, nachdem sie mich angerufen hatte. Mein Vater lag im Bett und näherte sich dem schleichenden Ende. Er bat mich, ihm eine kleine Spritze mit dem Ruhe zu geben, um die Schmerzen zu lindern. Ich konnte an seinem hageren Körper und seinen glasigen Blick erkennen, dass er dem Tode nahe war. Ich gab ihm das dem Ruhe. Es wirkte fast augenblicklich und er entspannte sich merklich. Er sagte mir, dass er nicht mehr lange auf dieser Erde sei und dass er mir etwas beichten müsse. Jetzt erzählte er mir von dem schleichenden Grauen und dem Tod seiner beiden Freunde, Alan und Justine. Als ich im zweiten Jahr der Highschool war, hatte ich zwei enge Freunde. Alan kannte ich schon mein ganzes Leben lang und Justine hatte ich im ersten Jahr kennengelernt. Zwei Jahre lang hatte ich Gefühle für Justine in mir, seit ich sie gesehen hatte. Deine Mutter trat erst viel später im College in mein Leben. Justine wurde bis zum ersten Jahr der Highschool zu Hause unterrichtet. Sie und Alan waren eng befreundet. Sie wohnten sogar nebeneinander. Und als ich das erfuhr, drängte ich Alan ständig, uns zu verkuppeln. Er zögerte und manchmal fragte ich mich, ob er vielleicht dieselben Gefühle für Justine hegte. Aber schließlich gab er nach und verschaffte mir die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Er hustete einige Male feucht, bevor er fortfuhr. Eines Tages lud Alan Justine und mich ein, um etwas mit ihm zu unternehmen. Wir gingen zu seinem Haus und packten ein Mittagessen ein, während wir uns die Köpfe heiß redeten. Schließlich beschlossen wir, ein Picknick im Wald zu machen und auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir alle kannten den Mythos des Grauens, aber keiner von uns glaubte wirklich daran. Ich war begeistert, dass ich die Gelegenheit hatte, meine Gefühle für Justine zu offenbaren. Wir kannten uns nicht wirklich privat, sodass die einzige Gelegenheit, die ich hatte, durch Alan gegeben war. Er hatte die Rolle perfekt gespielt und uns einander vorgestellt. Und dann haben wir uns in den Wald hinaus gewagt, um ihn zu erkunden. Wir wurden schnell müde von der Erkundigung und ließen uns zum Mittagessen nieder, das ich in einer Tasche bei mir trug. Ich schnitt etwas Brot und Käse ab. Und wir aßen, während wir uns auf einer kleinen idyllischen Lichtung unterhielten. Ich schaute immer wieder zu Justine hinüber. Ich konnte es nicht lassen. Ihr Anblick raubte mir einfach den Atem. Ich war ein schwerer Fall von Verliebtheit. Als wir mit dem Mittagessen fertig waren, schlug Alan vor, dass wir uns einen Spaß machen und versuchen sollten, den schleichenden Schrecken zu rufen. Justine war zunächst gegen diese Idee. Aber als ich zustimmte, gab sie schnell nach. Ich wollte mich unbedingt vor Justine beweisen und das schien ein gangbarer Weg zu sein. Wir standen uns alle gegenüber und begannen ihn zu rufen. Wir brauchten seinen Namen nur 5-mal zu rufen. Wir begannen, schleichendes Grauen. Mein Blick war auf Justine gerichtet und ein Lächeln spielte über ihr Gesicht. Schleichendes Grauen. Ich wusste, dass ich wahnsinnig in dieses Mädchen verliebt war. Schleichendes Grauen. Ihr Gesicht hatte sich in Unsicherheit aufgelöst. Schleichendes Grauen. Ihr Gesicht war jetzt sehr blank geschrecken. Sie riss sich schreiend von uns los. Offenbar hatte sie ein schweres Atmen gehört. Sie rannte davon und Alan warf mir diesen mitleidigen Blick zu, dass ich derjenige sein sollte, der sie tröstete. Ich verfolgte sie durch den Wald und fand sie kurze Zeit später. Sie war den Tränen nahe und beharrte darauf, dass sie das Atmen direkt hinter sich gehört hatte. Ich beruhigte sie mit tröstenden Worten und als sie sich beruhigt hatte, machte ich ihr meine Gefühle klar. Ich sagte ihr, dass ich mit ihr zusammen lernen wolle. Sie akzeptierte meine Gefühle und stimmte einer Verabredung zu. Bevor ich zu Alan zurückkehrte, drückte ich ihr einen Kuss auf. Meinen ersten Kuss, der mir den Atem raubte. Wir kehrten zu Alan zurück und machten uns bereit, nach Hause zu gehen, als er eine Herausforderung aussprach. Er wollte die Beschwörung unbedingt zu Ende bringen. Mein Vater hielt einen Moment inne. Und ich fragte mich, ob er die Geschichte fortsetzen würde. Er bejahte die Frage und fuhr fort. Ich hatte keine Lust auf diesen Blödsinn, aber Alan bestand darauf. Justine war entsetzt. Mir war klar, dass er nicht nachgeben würde und ich willigte ein, aber ich verlangte, dass wir den schleichenden Schrecken so weit wie möglich von Justine entfernt zu rufen. Ich glaubte nicht an Aberglauben, aber ich wollte sie nicht noch mehr erschrecken. Justine willigte ein, auf der Lichtung zu warten, während Alan und ich weiter in den Wald vordrangen, um diesen Unsinn zu erledigen. Wir beschlossen, dass es besser wäre, das schleichende Grauen auf eigene Faust und weit entfernt voneinander zu rufen. Also gingen wir in entgegengesetzte Richtung, bis wir uns kaum noch hören konnten. Ich wollte weit genug von Justine entfernt sein, damit ich sie nicht in Verlegenheit bringe, indem ich wie ein Kind schreie, wenn mich etwas erschreckt. Er fragte, ob ich bereit sei, und ich bejahte. Ich schwöre bei Gott, dass ich alles dafür geben würde, niemals zugestimmt zu haben, das Schicksal auf diese Weise herauszufordern. Aber das Schiff war bereits abgefahren. Wir fingen an, seinen Namen zu rufen. Schleichendes Grauen! Der Wald war totenstill. Als wir zum zweiten Mal schleichendes Grauen riefen, hallte unser Echo durch den Wald. In der Ferne hörte ich einen Zweig knacken. Ich nahm an, dass es die wilden Tiere in der Gegend waren, die durch unsere Rufe aufgeschreckt wurden. Ich rief auch ein drittes Mal, schleichendes Grauen! Ganz in der Nähe raschelte es im Gebüsch. Was auch immer es war, es kam immer näher zu mir. Ich rief erneut, schleichendes Grauen! Ich hätte schwören können, dass ich Schwefel gerochen habe. Befanden wir uns in einem Jagdgebiet, rieche ich da etwas Schießpulver. Ich holte noch einmal tief Luft und sammelte mich, bevor ich ein letztes Mal rief, schleichendes Grauen. Ich brüllte es ein letztes Mal regelrecht und musste ein paar Sekunden verschnaufen. Dann stellte ich fest, dass ich nicht der Einzige war, der schwer atmete. Am Anfang war es fast unbedeutend. Aber es wurde langsam lauter. Ehe ich mich versah, war das Geräusch ein paar Meter hinter mir. Es war das Geräusch eines Atems. Es war tief und klang, als käme es durch eine Art Atemgerät. Ein paar Sekunden lang dachte ich, dass ich mir das nur einbilde, aber dann wurde das Geräusch immer lauter und kam näher. Ich wusste, wenn ich mich umdrehte, würde es mich angreifen. Ich wusste, dass dies das schleichende Grauen war. Das Geräusch von schweren Atem kam immer näher, bis es nur noch wenige Meter hinter mir war. Ich wollte mit aller Kraft fliehen, aber ich war wie gelähmt, wo ich stand. Angst und Panik überschwemmten mich wie eine Flutwelle. Ich wusste, wenn ich versuchte zu rennen, würde der Unhold in einer Sekunde bei mir sein. Er war so nah, dass ich das trockene Rasseln in seinen Lungen hören konnte, als er hinter mir schnaufte und paffte. Ich wusste, dass meine einzige Möglichkeit der Kampf war. Ich hatte mein Taschenmesser, das Brot und den Käse zum Mittagessen dabei. Langsam ließ ich meine Hand zu meiner Tasche gleiten. Das Geräusch des Atems war nur noch Zentimeter entfernt. Meine Finger streiften das Taschenmesser und ich zog es in meine Hand. Ich konnte nun spüren, wie die Atemzüge meinen Nacken erwärmten. Ich spannte jeden Muskel in meinem Körper an, um zu verhindern, dass ich mich einpisste und meinen Darm entleerte. Ich musste schnell handeln, um nicht von den schleichenden Grauen den Tod überlassen zu werden. Ich wollte nicht nur ein Kratzer auf dem Waldboden sein, wo ich doch noch so viel Leben vor mir hatte. Ich befand mich jetzt in den Fängen des schleichenden Grauens. Er krächzte mit einer tiefen, ernsten Stimme, die direkt in mein Ohr drang. Ich bin so hungrig. Ich wollte weglaufen. Ich wollte fliehen, ich wollte wieder zu Hause sein. Ich dachte, ich würde da draußen in den Wäldern sterben. Er bat um einen weiteren Schuss Demerol und ich willigte ein. Ich spürte den heißen Atem des Dings auf mir und wusste, dass ich ihm ausgeliefert war. Es lehnte sich dicht an mein anderes Ohr und sagte: Dein Fleisch wird meins sein. Das war alles, was es brauchte. Ich wirbelte herum und stach hinter mich. Die Klinge durchbohrte das Fleisch und blieb an etwas hängen. Die Kreatur stolperte rückwärts und als das Adrenalin aus mir herausfloss, wurde mir klar, was ich getan hatte. Justine lag auf einem Bett aus Blättern und gurgelte. Meine Klinge hatte ihre Kehle knapp unterhalb des Kiefers durchbohrt. Sie krümmte sich in Panik und klammerte sich an das blutige Messer. Bevor ich zu ihr gelangen konnte, zog sie die Klinge heraus und Blut floss aus der Wunde. Mein Vater machte eine Pause, um sich zu sammeln, bevor er fortfuhr. Ich kniete neben ihr und drückte auf die Wunde, aber sie war zu tief.
Sie war so blutig. Ich sag dir, dass ich sie liebe. Sie gurgelte nur vor Schreck. Kurz darauf war sie tot. Ich wandte ein paar Sekunden lang, bevor ich Ellen ausrufen hörte. Mein Gott, was ist passiert? Die Puzzleteile fügten sich zusammen. Sie hätten mich erschrecken wollen. Sie schlich sich schwer atmend von hinten an mich heran, wie die schleichende Horrorlegende. Sie hatte sich nur einen Scherz mit mir erlauben wollen. Ellen kniete vor dem toten Körper, drückte eine Hand in die Wunde und fühlte mit der anderen Hand den Puls. Er hielt ein paar Sekunden inne, als ob die Zeit ihm das Gegenteil beweisen würde. Das tat sie nicht. Er drehte sich wieder zu mir um und war gerade dabei, mir zu sagen, »Sie ist tot, wir müssen die Polizei rufen«, als ich ihm in die Brust stach. Er versuchte zu stolpern und wegzukriechen, aber ich war mit meinem Taschenmesser an ihm dran. Ich hob die Klinge mehrmals an und rammte sie in seinen Körper. Der dritte Stich glitt zwischen die Rippen und durchbohrte das Herz. Ich war in Panik geraten und in meiner Angst, wegen eines missglückten Streichs geschnappt zu werden. Ich hatte meinen besten Freund und meine Freundin getötet. Ich hörte seiner Erzählung geschockt zu. Er erzählte mir, wie er die Leichen dort liegen ließ, wo sie lagen. Er erzählte mir von den Monaten, in denen er darauf wartete, von der Polizei enttarnt zu werden. Die Zeit ist nie gekommen. Er erzählte das alles mit einem Gefühl von quasi Erleichterung und Scham. Er sprach von der Schuld, die in ihm gewachsen war und die durch meine Nachforschung über den schleichenden Unhold noch verstärkt wurde. Allein der Gedanke an diese Erinnerung riss tiefe Wunden in seine Seele. Er ist jetzt zwar in der Lage, seine Verbrechen zu gestehen, weil er der Tür des Todes so nah war. Mein Vater, der gütige und liebevolle Mann, hatte das Gewicht zweier Seelen zu tragen. Er hatte 30 Jahre mit diesem Geheimnis verbracht und niemandem, dem er es erzählen konnte. Es hatte 30 verdammte Jahre lang an seinem Gewissen gezerrt. Und als er es endlich jemand erzählte, bezweifle ich, dass es den Schmerz linderte, den er empfand. Er wollte sein Gewissen reinwaschen, hatte aber Angst vor den Konsequenzen. In diesem Moment erfuhr ich, dass mein Vater ein Feigling war. Er konnte sich den Konsequenzen nicht stellen und den beiden Familien seiner Freunde keinen Trost spenden. Er floh vor der Wahrheit. Und mit der Zeit wurde das Verbrechen schließlich nicht mehr aufgeklärt. Der Mann, den ich als meinen Helden, mein Vorbild ansah, war nichts weiter als ein Feigling. Er bat um einen weiteren Schuss Demerol. Ich gab ihn ihm. Ich tauchte die Spritze in die kleine Flasche mit Gummistopfen und zog die gesamte Lösung heraus. Mein Vater beobachtete mich mit leuchtenden und verwirrten Augen. Ich beugte mich dicht zu ihm und flüsterte, »Ich liebe dich.« Er murmelte etwas über Justine, aber er wurde jede Sekunde schwächer. Ich hatte ihm schon so viel Demerol gegeben, dass nur noch wenig mehr nötig war. Ich durchbohrte seinen Arm mit der Nadel und injizierte ihm die gesamte Lösung. Meine letzte Erinnerung an ihn war der Blick in seinem Gesicht. Sein Gesicht änderte auf unheimliche Weise den Emotionen, die er mir an jenem Tag vor so langer Zeit gezeigt hatte, als ich versucht hatte, den schleichenden Horror mit meinem Freund Benjamin zu rufen. Die Emotionen, die in seinem Gesicht zum Ausdruck kamen, waren die von unbändiger Angst und unkontrollierbarer Schuld. Mit diesem Blick ist er gestorben. Ich schreibe dies jetzt, weil ich weiß, dass er tot ist. Ich habe ihn getötet. Er entschlief friedlich nach einer Überdosis Demerol. Ich weiß, dass die Familien von Ellen und Justine eine Art von Wiedergutmachung verdient haben. Sie haben Gerechtigkeit verdient, aber dafür ist es zu spät. Endlich kann ihr Mörder entlarvt werden. Am Ende bin ich zwiegespalten. Es gibt zwei widersprüchliche Gefühle. Die Bewunderung und den Respekt, den ich seit meiner Kindheit für meinen Vater empfinde, und das Entsetzen über das schreckliche Geheimnis, das er über 30 Jahre lang mit sich herumtrug. Er war mein Idol und gleichzeitig ein Unhold, der zu unsprechlichen Schrecken fähig war. Ich werde diese Geschichte nicht mit der Behauptung abschließen, es habe niemals ein Monster gegeben, denn das stimmt nicht. Das Monster war nicht etwas so Einfaches wie ein Wesen aus Fleisch und Blut mit Nägeln und Reißzähnen. Das Monster ist nicht nur in der kleinen Stadt Simsbury, Connecticut, zu finden. Es ist überall. Es war und ist ein Teil von uns. Das unheimliche Grauen war mein Vater an dem Tag, als er versehentlich seine Freundin ermordete und seinen besten Freund erstach, um sich zu schützen. Das schleichende Grauen war ich in jener Nacht, als ich ihm die tödliche Überdosis verabreichte. Auf eine schreckliche Art und Weise ist das Grauen in jedem von uns. Es liegt in dem, was wir sind und was wir werden können, wenn die Umstände völlig außerhalb unserer Kontrolle liegen.
Change.